Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 208 am 2. April 2026. Mein Name ist Kerstin Kunikat und heute spreche ich mit David Seitz und Moritz Wette. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, David Seitz und Moritz Wette. Ihr habt gemeinsam mit Felix Ridder und Giorgio Bruno mit dem Projekt What If durchgestrichen und dann When the Pumps Stop, also What When the Pumps Stop, nicht What If the Pumps Stop, den Heinze Architektur Award Nachwuchspreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, es liegt schon ein wenig zurück, es war im November, trotzdem nochmal alles Gute.
Vielen Dank.
Wir sprechen heute über dieses Projekt, über die Fragestellung dahinter, über den Umgang mit Wasser als Ressource und darüber, welche Perspektiven ihr für die Stadt von morgen entwerft oder entworfen habt an der Stelle. Wie seid ihr erstmal für das Projekt zusammengekommen, ihr vier?
Ja, erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und ja, also Moritz und ich sind jetzt stellvertretend heute für alle vier da. Du hattest ja auch die Namen schon erwähnt und ja, zusammengekommen sind wir eigentlich dadurch, dass Moritz an der TU Berlin gemeinsam mit Felix Landschaftsarchitektur studiert hat. Inzwischen, glaube ich, kann man hat sagen. Und genau, Giorgio ebenfalls dann dort über die TU kennengelernt hat. Und ich kenne Giorgio bereits seit langer Zeit, eigentlich schon aus NRW-Zeiten noch. Und genau, wir haben uns dann, glaube ich, so ein halbes Jahr in etwa vor der Abgabe damals des Wettbewerbs getroffen, das erste Mal, und sind dann relativ schnell zusammengekommen, auch dass wir uns gut vorstellen können, zusammenzuarbeiten, mussten dann im weiteren Prozess dann doch nochmal auch lernen, dass es viel Kompromissbereitschaft von allen Seiten bedarf, aber haben, glaube ich, eine sehr ähnliche Grundeinstellung zu den Themen gehabt, was dann auch so, ja, eigentlich die Grundbedingung der Zusammenarbeit war.
Ja, und ihr habt auch ein bisschen unterschiedliche Hintergründe. Du hast urbane Geografie, da hast du einen Master gemacht. Felix und Moritz, hast du gerade gesagt, haben Landschaftsplanung studiert. Und Giorgio hat Ökologie plus Umweltplanung studiert. War das so wundervoll ergänzend, eure Thematik?
Auf jeden Fall. Also genau, Landschaftsarchitektur machen Felix und ich. Also Landschaftsplanung ist tatsächlich ein Studiengang, der jetzt genau zu Ökologie und Umweltplanung umfunktioniert wurde, was Giorgio macht. Und ich, gerade beim nochmal Durchschauen vom Projekt, merkt man eigentlich, wie tief wir da reingehen konnten, dadurch, dass wir aus diesen vier Disziplinen kommen. Und ich glaube, wir haben uns super ergänzt. Also jeder hat so seinen Schwerpunkt mit reingebracht und ich glaube, dadurch ist es so vielseitig geworden, das Projekt, und so tief auch.
Dann lass uns doch mal über das Projekt sprechen. Das ist im Rahmen eines Masterstudios der Landschaftsarchitektur an der TU Berlin entstanden und beschäftigt sich mit der drohenden Wasserknappheit in Berlin-Brandenburg. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen und wie seid ihr an diese Aufgabe herangegangen?
Genau, ich glaube, das Spannende ist, dass es einerseits war es ein Masterstudium an der TU Berlin von Felix und mir und andererseits haben wir das im Rahmen des Schinkelpreises bearbeitet und der Schinkelpreis hatte die Aufgabenstellung, eine Vision für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts zu entwickeln für Berlin. Und im Studio ging es darum, dass Berlin vor einer drohenden Wasserknappheit steht. Und zwar ist es aktuell so, dass die Tagebauten in der Lausitz ganz viel Grundwasser fördern, solange die noch aktiv sind. Das heißt, 50-70% oder bis 75% sogar in heißen Sommermonaten des Spreewassers wird aus diesen Tagebauten gespeist. Und wir haben das für so ein zentrales Thema gehalten, dass wir das als Mittelpunkt des Wettbewerbs ausgelegt haben und dieses Projekt darum entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch so das Spannende, dass es einerseits diesen Wettbewerbscharakter gab und andererseits aber auch den universitären Hintergrund.
Da möchte ich gleich mal sagen, den Schinkelpreis habt ihr dann auch glatt gewonnen.
Genau, vielen Dank, ja. Es war eine total spannende Aufgabe, muss man sagen. Also, wie geht man da überhaupt ran? Zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und ich glaube, dass wir gerade durch diese Fragestellung eben des Studios, das eigentlich ganz gut bearbeiten konnten. Ich kann ja noch mal so ein bisschen ausholen und diese Thematik des Grundwassers erklären.
Ja, bitte.
Und zwar, ich hatte es schon erwähnt, Lausitz und Berlin sind tatsächlich mehr verbunden, als man denkt, obwohl es knapp 100 Kilometer Luftlinie sind, die beiden Orte trennen. Und aktuell ist es so, dass es diese Tagebauten gibt, die 80 bis 120 Meter unter der Geländeoberkante liegen. Das sind riesige Löcher. Und dadurch, dass sie so tief sind, muss dort ständig Grundwasser, beziehungsweise es wird Sümpfungswasser im Fachjargon genannt, abgepumpt werden. Und ein Großteil dieses Sümpfungswasser wird eben in die Spree geleitet. Das war nochmal mehr historisch gesehen, ist aber immer noch ziemlich viel. Also es sind, um mal so eine Zahl zu nennen, 5,5 Kubikmeter pro Sekunde, das entspricht 330.000 Liter pro Minute. Das sind Daten, die aus dem Bericht des Umweltbundesamtes hervorgehen. Und zwar hat das Umweltbundesamt dieses Thema sehr ausführlich bearbeitet in dem Bericht Wasserwirtschaftliche Folgen des Braunkohleausstiegs in der Lausitz. Kann man auch alles nochmal nachlesen. Und das war eigentlich so der Aufhänger für das ganze Projekt.
Ja, vielleicht, was ich da noch ergänzen könnte, dass eben genau da auch die Interdisziplinarität zur Stärke geworden ist, so ein Stück weit. Also ich meine, am Anfang, klar, wir mussten alle auch im Prozess viel lernen, dann Kooperationen zu machen, weil man eben doch auch zwischen den verschiedenen Disziplinen manchmal noch eine andere Perspektive oder Herangehensweise hat. Aber gleichzeitig eben, ja, so ein Thema zu fassen insgesamt, war es dann doch einfach sehr hilfreich, diese verschiedenen Perspektiven darauf zu gewinnen. Und so ist das Projekt dann irgendwie aus so einer Mischung aus diesem Masterstudie, Neugierde, dann auch im weiteren Verlauf Freundschaft entstanden. Und genau, dieser Uniraum war ein guter Feedbackraum auf jeden Fall nochmal, um auch immer wieder sich da ja rückzukoppeln.
Bevor wir über den Entwurf sprechen, um da mal ein Bild davon zu bekommen, der Titel What When the Pumps Stop. Daher kommt auch diese Frage, ja, dass das Grundwasser ständig abgepumpt werden muss und eben in die Spree eingeschleust wird. Habt ihr auch eine Antwort darauf oder greife ich da vor?
Das ist eine gute Frage, und zwar genau, also der Titel spielt eigentlich auf diese Grundwasserpumpen ab, auf diese Thematik. Und wir sind verschiedene Szenarien durchgegangen, was das einen eigentlich bedeutet, was nach dem Kohleausstieg eigentlich kommt und was damit, was dadurch mit Berlin und Brandenburg passiert. Ich meine, dazwischen ist der Spreewald noch. Was passiert eigentlich mit dem Spreewald? Aber was passiert auch mit dem Trinkwasser in Berlin und generell der Spree? Also im Bericht des Umweltbundesamts kann man auch nachlesen, dass dort davon ausgegangen wird, dass die Spree, wenn die Pumpen stoppen, im Sommer auch mal trocken fallen kann. Also die Spree, wie wir sie jetzt kennen, wird dann eigentlich nicht mehr existieren. Und dahingehend ist die Frage, genau, wie geht man damit um? Und es gibt verschiedene Lösungsansätze, die in der Politik diskutiert werden. Unter anderem ist da die Rede von die Elbe umleiten oder die Oder umleiten. Aber wir haben ganz schnell festgestellt, dass das eigentlich nur eine Verschiebung des Problems ist. Es ist also eine geografische Verschiebung. Die Elbe hat jetzt im Sommer schon kaum Wasser und letztendlich wird dann Hamburg weniger Wasser haben. Und das kann ja nicht die Lösung des Problems sein. Deshalb greift unser Entwurf diese Fragestellung auf und wir versuchen anhand von räumlichen Interventionen, aber auch von so einer neuen Denkweise, ein urbanes Reallabor zu erschaffen mit unserem Entwurf als Vision.
Der Entwurfstitel geht dann eben halt nochmal auf dieses dritte Szenario ein. Also das eine Szenario, die Elbe anzapfen, was auch im Uber-Bericht aufgemacht wird, dann eben halt die Pumpen weiterlaufen zu lassen und somit künstlich eigentlich den Status quo beizubehalten oder eben die Pumpen zu stoppen. Und diese Spielerei mit dem If-When geht eben halt dann auch ein bisschen darauf ein, dass wir das als alternativlos in diesem Szenario dann auch sehen und hinsichtlich der oder einer nachhaltigen Wasserversorgung Berlins wir dort auch keine andere Möglichkeit sehen. Also in dem Taz-Artikel, was es zu dem Thema mal gab, gibt es auch das Zitat, sollte der Wassermangel entlang der Spree durch vernünftiges umweltökonomisches Wassermanagement verringert werden. Also auch, dass dort das als einzige Möglichkeit gesehen wird und eben gar nicht gehört diese Option, die Elbe anzuzapfen und dann Hamburg in, sozusagen dann in die gleiche Not zu bringen, die sonst Berlin betreffen würde, eben gar nicht als Option eigentlich wirklich auf dem Tableau ist. Aber das passiert aktuell eher weniger. Und genau dieses vernünftige umweltökonomische Wassermanagement, um diesen Begriff nochmal hervorzuheben, das haben wir uns dann eben halt auch so ein bisschen hinsichtlich des Entwurfs als Zielbild genommen, wie was eben halt vielleicht auch ein Beitrag von Landschaftsarchitektur, Stadtplanung und auch Stadtentwicklungsprozessen im Allgemeinen auch zu diesem Thema sein kann, neben natürlich den Großverbrauchern aus Industrie und Co., wo man dann auch relativ ja gut eigentlich politisch steuern könnte, wie eben halt ein Wassermanagement aussehen könnte.
Landschaftsarchitektur ist ja tatsächlich ein hochpolitisches Feld geworden auch. Das ist in den letzten Jahren ja total stark in den Fokus gerückt, auch um Städte resilient zu machen. Jetzt nochmal auf euren Entwurf einen Blick geworfen. In eurem Entwurf wird Wasser nicht nur als Ressource verstanden, sondern als verbindendes Element und sogar als ja gestaltendes, dynamisches Element, das auch ein eigenes Gestaltungskonzept hervorbringt, nämlich Wetness. Was verändert sich im Entwerfen, wenn Wasser nicht nur Infrastruktur ist, sondern Akteur wird?
Der Begriff Wetness kommt eigentlich so ein bisschen aus diesem Masterstudio von der TU. Der wurde da eingeführt und wir fanden den Begriff super, weil Wetness eben nicht nur Wasser ist, sondern Wasser in all seinen Aggregatzuständen, in all seinen Zuständen beschreibt. Also Wasser kann gasförmig sein, Wasser ist in Atmosphäre, Wasser ist im Boden, Wasser ist in Bäumen, in Organismen, eigentlich überall. Und das ist eigentlich gar nicht so bewusst im alltäglichen Leben und das fanden wir spannend und diesen Horizont eigentlich zu erweitern. Und man kann auch noch weitergehen und sagen, Wasser hat eigentlich keine Grenzen, weil es verdunstet, es fließt, es mal ist es Hochwasser, mal ist es Niedrigwasser, wenn man jetzt auf die Spree zum Beispiel schaut. Und dieses Konzept von Wetness als Gestaltung zu nehmen, fanden wir total spannend. Und wir haben da auch verschiedene Theorien diskutiert in dem Masterstudio, unter anderem da Bruno Latours Critical Zone und die aktuelle Netzwerktheorie. Und diese Fragestellung hat sich eigentlich super geeignet, das Konzept mal im Vollen auszuprobieren und durchzudenken.
Und auch auf jeden Fall in dem Kontext, dass man eben halt mal so einen Akteur wie Wetness so weit nach oben ziehen kann, auch in der Hierarchie. Also ich fand, du hattest das, Kerstin, eigentlich wunderbar gesagt. Und ansonsten liegen quasi die Leitungen und ein Quartier wird versorgt mit Wasser und dann gibt's Abwasser. Und damit ist das Thema erledigt. Also jetzt natürlich sehr polemisch formuliert. Ich meine, inzwischen gibt es dann ja auch hinsichtlich Regenwassermanagement und sowas deutlich ausgefeiltere Konzepte und alles, was man unter dem Schwammstadtprinzip versteht etc. Aber eben wirklich mal ein Quartier so zu denken, dass Wasser beziehungsweise eben dann Wetness nach der Definition, die Moritz ja auch gerade gegeben hat, ja eben halt in der Akteursriege ganz oben steht und sich eigentlich alle anderen Akteure einschließlich dann eben auch des Städtebaus oder der Planung vor Ort dem ein Stück weit anpassen müssen. Das war auf jeden Fall eine extrem spannende Möglichkeit, die man halt auch nur im Rahmen solcher ja, Konzeptwettbewerbe halt auch hat. Also uns ist natürlich auch bewusst, dass in der Umsetzung man dann einiges mehr beachten müsste und das bestimmt auch planungsrechtlich jetzt nicht alles eins zu eins so umzusetzen ist. Aber man kann eben, oder wir hatten auch immer die Möglichkeit mit dieser Arbeit eben so einen Diskursraum auch für uns tatsächlich selber erstmal aufzumachen, wie man so eine Quartiersentwicklung halt auch betrachten kann, wenn man eben nicht die Kennziffern ganz oben hat, okay, so und so viel Wohnraum, so und so viel Gewerbe etc. sind die Zielfestsetzung, sondern eben halt auch zu schauen, okay, wie können wir eigentlich dieses Quartier einfügen in Bestehendes und das eben halt konsequent und eben auch mit allen Konsequenzen, die dann daraus resultieren.
Ja, und es scheint dann auch so ein ganz anderes Licht nochmal drauf zu werfen, ne? Wasser als Ressource, wie wir es ja sonst immer betrachten, die ja auch knapper wird und Angst vor Wassermangel wird größer. Und so habt ihr das nochmal komplett in den Vordergrund gerückt. Aber nicht als Ressource nur, die knapp wird, sondern eben diesen metabolischen Prozess. Was steckt denn hinter dem Begriff oder hinter diesem Ansatz, dass Stadtentwicklung ein metabolischer Prozess ist?
Also Metabolismus bezieht sich ja allgemein eigentlich auf die Prozesshaftigkeit und auch die Erweiterbarkeit von Strukturen. Also das ist, oder jetzt auch in Bezug auf Stadtentwicklung, so wie wir das für uns dann interpretiert haben, eben auch, dass es keine abgeschlossenen Prozesse in dem Sinne gibt, okay, wir planen jetzt einen Status, den wir erreichen möchten und damit ist dann eben dieses Quartier fertig. Sondern dass wir eben halt eigentlich sehen, wie können oder uns anschauen, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer Prozesse so ein Stück weit kanalisiert werden, aber eben immer noch genug Möglichkeiten da sind, also für die dort lebenden Menschen auch Verantwortung zu übernehmen für den Raum, ihn gleichzeitig aber auch umgekehrt selber gestalten zu können und das Ganze eben immer offen oder die Prozesse offen zu halten. Also im konkreten Metabolismus jetzt in dem Falle würde sich dann eben halt vielleicht auch auf modularere Bauweisen beziehen, die immer wieder erweiterbar sind, wo man eben dann halt auch je nach Bedürfnis nochmal Wohnraum erhöhen kann, wenn es eben gerade möglich ist, eventuell aber auch Wohnraum wegnehmen kann, neu verteilen kann. Also das auf der einen Seite auf Gebäudeebene, wobei wir uns auch schon ein Stück weit vom Metabolismus in der Architektur abgrenzen wollen, der ja auch in Japan dann, wenn man real existierend, an seine Grenzen gestoßen ist und das auch das Thema Verantwortung dort auf jeden Fall auch auf Gebäudeebene, glauben wir, schwierig zu klären ist, aber eben halt auf so einer Quartiersebene, was insgesamt schon etwas resilienteres und auf breiteren Beinen aufgestellteres Gebilde ist als eben das Einzelgebäude, schon durchaus Potenziale hat, auch so zu denken. Also es entwickelt sich immer weiter und wie können wir eigentlich einen Rahmen schaffen, in dem diese Weiterentwicklung eben nicht vollkommen unstrukturiert passiert, sondern eben kanalisiert und ja schlussendlich dann eben halt auch nach definierten Zielen, wie in unserem Fall dann eben diese Sensibilität für das Wasserthema, aber auch gleichzeitig eine hohe Aufenthalts- und Lebensqualität.
Ich würde dann noch ergänzen, und zwar ist es auch total spannend, das auf die Landschaftsarchitektur zu beziehen. Und zwar ist ja Landschaft oder Freiraum an sich immer total dynamischen Prozessen unterworfen. Also eine Landschaft lebt, der Freiraum lebt, die Bäume werden größer, die Bäume verändern sich im jahreszeitlichen Verlauf. Und aktuell ist es tatsächlich ja so in der Planung, dass man seine Leistungsphasen hat und am Ende ist das fertige Projekt da und dann wird oft versucht, diesen Zustand, den man dort am Ende definiert hat, zu erhalten. Und ich glaube, was uns interessiert, ist darüber hinaus zu schauen und zu fragen, kann man eigentlich diesen Zustand vorab definieren oder verändert sich nicht dieser Zielzustand auch? Und muss man im Laufe der Jahre nochmal schauen und vielleicht nachjustieren und mit der Entwicklung gehen, anstatt an diesem einen statischen Zustand festzuhalten? Und ich glaube, das kann man sowohl für den Freiraum, für die Landschaftsarchitektur ganz gut sagen, als auch für das gesamte Stadtquartier. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, so einen experimentellen Charakter reinzubringen. Also zu sagen, man muss Dinge mal ausprobieren und auch ein Scheitern ist okay, wenn es nicht funktioniert. Und dann adjustiert man vielleicht nochmal neu und schaut, wie sie könnte sich noch besser entwickeln, aber sich einfach zu trauen, Dinge zu machen und auszuprobieren.
Und wie sieht das dann aus? Im Entwurf wird der Wasserkreislauf sichtbar gemacht, zum Beispiel etwa durch Aufbereitung, Speicherung und Wiederverwendung im Stadtraum. Ist das das Einzige, was sozusagen sichtbar ist oder nur ein Element? Und welche Wirkung hat es auch, wenn solche Prozesse dann nicht mehr verborgen sind, sondern öffentlich erfahrbar sind?
Ja, ich glaube, ganz kurz zu klären, also wir haben ein klar definiertes Entwurfsgebiet für uns rausgesucht. Und zwar ist es das Heizkraftwerk Klingenberg in Rummelsburg. Das kennen vielleicht einige. Das ist relativ nah eigentlich des Berliner S-Bahn-Rings, nahe des Ostkreuz. Und doch ist es ein bisschen so ein Gebiet, was in Vergessenheit geraten ist. Also es gibt dieses große Heizkraftwerk, was jetzt auch umgebaut werden soll oder teilweise schon umgebaut worden ist, von eben Kohle, damals auch aus der Lausitz, hin zu Gas und im weiteren Schritt zu erneuerbaren Energien. Und wir fanden das total spannend, dieses Relikt eigentlich des Anthropozäns. Also Anthropozän auch ein Thema, was wir in dem Studio stark behandelt haben. Das zu nehmen und umzukodieren und neu zu kodieren und eben weiterzuschreiben. Bewusst nicht neu zu schreiben, sondern weiterzuschreiben. Und das ganze Gelände ist total spannend, weil es gibt unglaublich viele Silos, Rohre, Stegstrukturen und die schreien eigentlich schon danach, verwendet mich bitte, kodiert mich bitte um oder neu oder weiter, denkt mich weiter. Und genau das haben wir eigentlich gemacht im Entwurf. Also dieses Thema Wasser, Infrastruktur ist allgegenwärtig, überall sichtbar. Die Silos sind sichtbar, die Rohre sind sichtbar. Es gibt eine Kläranlage im Bestand dort. Und eine Idee war zu sagen, wieso halten wir nicht diese Kläranlage, auch wenn sie in der Mitte des Stadtquartiers ist. Das wird natürlich Probleme mit sich bringen, wenn man jetzt an so eine Realisierung denkt. Aber wieso eigentlich nicht? Also wieso eigentlich nicht mal zeigen, was es bedeutet, dass ist immer so allgegenwärtig, so selbstverständlich, wenn man den Wasserhahn aufdreht, kommt halt Wasser raus. Aber das mal den Menschen vor Augen zu führen, was passiert eigentlich damit? Wo kommt das her? Wo fließt es hin? Wie wird es aufbereitet? Das fanden wir wichtig. Und ich glaube, nur so kann man irgendwie ein Umdenken bewirken und vielleicht auch dahin kommen, dass man die Ressource Wasser als etwas Endliches beziehungsweise etwas ansieht, womit man vielleicht sparsam sein sollte.
Ja, und ich betone also wirklich halt diesen Reallabor-Charakter hervorheben. Also es ist natürlich, auch so was wir jetzt mit der Kläranlage, ist uns schon bewusst, dass das nicht eins zu eins erstmal umsetzungsfähig ist, aber eben halt so ein Diskursraum durch so ein Reallabor erstmal zu eröffnen, war eben insbesondere auch an diesem Ort des Heizkraftwerks halt extrem spannend, weil dieses Heizkraftwerk selber eben auch nochmal diese Verbindung in die Lausitz doppelt hat, also einmal durch die Spree, aber gleichzeitig eben auch als ehemaliges Kohlekraftwerk, wo eben die Braunkohle aus der Lausitz kam und dann dort zur Stromerzeugung in Berlin genutzt wurde. Also es ist so eine doppelte Abhängigkeitsstruktur, die eigentlich vom Raum her extrem spannend war. Und dann haben wir, oder der auch schon von Moritz betonte, tolle Bestand, den man dort halt auch einfach hat. Und das ist grundsätzlich uns schon auch immer ein Anliegen, dass man eben so viel wie möglich an Bestand auch erhält und damit sensibel umgeht. Und ja, also Wasser wird schon auch noch an anderen Stellen sichtbar. Ich denke, das Stärkste ist dadurch, dass ja die Spree dann eigentlich nicht mehr oder der Pegel der Spree eben nicht mehr künstlich normiert wird, dass man eben im Sommer dann teilweise fast ja eine fast kein wasserführende Spree mehr im Gebiet hat und oder bei Starkregenereignissen dann teilweise in ein überflutetes Stadtquartier. Also das sind natürlich Extreme, die dann sehr sichtbar werden und gleichzeitig gibt es dann auch noch in diesen Wassersilos Wasserstandsanzeigen, wo man dann auch nochmal ablesen kann, wie viel Wasser denn gerade eigentlich noch vorhanden ist. Ich weiß nicht, es gibt doch irgendwie bei der Zeit oder sowas inzwischen immer die Gasfüllstände in Deutschland seit der Corona-Pandemie oder so. Und so ein klein bisschen hat mich das dann daran auch mal erinnert, wo man eben halt dann sieht, okay, wie viel Wasser ist eigentlich noch vorhanden und so durch diese Form der Kommunikation, auch visuellen Kommunikation, eben auch so ein Stück weit Aufklärung dahingehend zu betreiben und Sensibilisierung.
Ja, total interessant, auch alleine auf das Wasser bezogen als gestaltendes Element und natürlich auch diese Verbindung und Abhängigkeit Stadt-Land, die du jetzt auch gerade angesprochen hast oder ihr beide. Und euer Projekt integriert ja urbane Räume mit ökologischen Systemen wie Auwälder, Sukzessionsflächen, also Flächen, auf denen der Mensch Wildnis zulässt, nicht mehr eingreift, sondern eben Tier und Natur frei gedeihen lässt und landwirtschaftliche Nutzung. Wie verändert sich das Verhältnis von Stadt und Natur in eurem Entwurf? Worauf zielt ihr ab?
Ich glaube, vorweg muss man sagen, also diese Unterscheidung von Stadt und Natur versuchen wir eigentlich mit dem Entwurf so ein Stück weit aufzulösen. Also wir wollen die Natur nicht mehr als etwas sehen, was losgelöst vom Menschen ist und der Menschen zieht sich raus, sondern wir begreifen uns als Teil der Natur und wir sind ja abhängig von unserer Umwelt, abhängig von diesem System, abhängig von der Erde und der erste Schritt ist erstmal anzuerkennen, ja, dass es eins ist. Also Stadt und Natur schließen sich in unseren Augen nicht aus. Auch Berlin hat eine unglaublich hohe Artenvielfalt pro Fläche, tatsächlich auch mehr als in Brandenburg. Das heißt jetzt nicht, dass man alles vollbauen soll und dass es gut so ist, wie es ist. Aber ich glaube, das ist eine interessante Betrachtung, dass es kein Ausschluss ist, sondern dass es aufeinander aufbauen kann. Und gerade Berlin, geschichtlich gesehen, hat ja viele schillernde Persönlichkeiten hervorgebracht, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, unter anderem Bruno Taut oder auch Schinkel hat damals schon die antike Stadt auf dem Berg gemalt in Gemälde, wo eigentlich eine Stadt mit der Umwelt oder mit der Natur, um das Wort noch mal zu benutzen, eigentlich ein Element schafft und es eben nicht zwei verschiedene Sphären sind, sondern sie ineinander verschmelzen.
Ja, und auch dieses Verständnis, dass Mensch und Natur eben halt diese zwei Ebenen sind und Natur sich dann darauf bezieht, dass es eben vor allem halt auch die Räume sind, die in keiner Form bewirtschaftet werden. Das ist ja, wenn wir es einfach auch empirisch betrachten, in Deutschland betrifft das ja de facto eigentlich keine Flächen. Also die Wälder sind größtenteils Forstwälder. Die Flächen in der Stadt sind ohnehin auch multikodiert oder werden auch in anderen Formen genutzt. Ein riesengroßer Anteil ist Agrarfläche. Also insofern dieser Naturalismus oder irgendwie dieser Naturbegriff, der davon ausgeht, dass er nicht in permanenten Wechselbeziehungen zu Menschen steht, den finden wir an der Stelle eigentlich dann auch fast ein bisschen naiv. Und insofern muss man irgendwie schauen, wie man diese Balance neu aushandelt, wenn man eben halt doch auch anerkennt, dass das eine das andere bedingt.
Ja, total spannend, weil der Mensch ja wirklich lernen muss, Dinge in Ruhe und sich in Ruhe zu lassen und sich selbst zu überlassen. Ich habe auch dieses Einbeziehen der nichtmenschlichen Akteure, also der tierischen auch, dass die auch in die Überlegung mit eingehen. Die Frage danach wollte ich stellen, das ist natürlich schon auch beantwortet, ne? Also, dass das für Planung und Gestaltung eben auch bedeutet, dass man sich auch zurückhält. Und nicht alles durchplant, jeden Quadratzentimeter. Ne?
Und vielleicht auch nicht alles mit vordefinierten Nutzungen versieht. Ich glaube, so eine Stadt braucht auch Räume, die vielleicht keinen Stempel aufgedrückt bekommen, ich bin jetzt ein Spielplatz oder ich bin jetzt eine Brachfläche oder sondern einfach da sind und Raum sind, um sich von verschiedenen Akteuren auch angeeignet zu werden. So, natürlich muss man das, glaube ich, anschubsen. Also es braucht schon so eine Initiation, dass das funktionieren kann, aber ich glaube, das ist ganz wichtig und das war auch eins unserer Leitthemen im Entwurf, diese Räume bereitzustellen.
Also ihr wollt auch weg von einem ökonomischen hin zu einem ökologischen Verständnis. Verstehe ich das richtig?
Ich glaube, auch da kann man sagen, dass diese Ebenen natürlich nie ganz trennbar sind. Also ich glaube, wir hatten jetzt in dem Fall einfach ja, in diesem Charakter eines konzeptionellen Wettbewerbs natürlich die Möglichkeit, die ökonomische Perspektive ein Stück weit hinten anzustellen und uns nicht primär den finanziellen Zwängen dann auch, ja, oder denen Folge zu leisten. Das war natürlich erstmal eine relativ angenehme Position. Aber grundsätzlich würden wir gleich schon eine Position vertreten, wo es darum geht, eben diese Dinge in eine Balance und vielleicht auch in eine erweiterte Balance zu bringen, also auch die soziale Ebene. Und häufig ist es dann aus unserer Lesart her schon oder heraus schon so, dass Ökologie und Soziales eben mitgedacht werden oder eben halt auch Dimensionen der Planung natürlich sind, aber schlussendlich dann halt doch einfach die ökonomische Dimension sehr stark im Vordergrund steht. So, und ein bisschen genau. Mehr Balance wieder in diesem Verhältnis würden wir uns schon auf jeden Fall wünschen und eventuell andere Aspekte in den Vordergrund stellen. Querfinanzierungen könnten ja funktionieren, aber aktuell hat man eben gerade da, wo der Flächendruck besonders hoch ist, in Innenstädten dann schon häufig das Gefühl, dass schlussendlich eben halt die maximale Rendite und eben auch eine planbare Rendite über mehrere Jahre hinweg ausschlaggebend ist und genau andere Nutzungsarten dort eigentlich fast keine Konkurrenz haben, außer sie gehen eben über Förderprogramme oder werden durch zivilgesellschaftliche Akteure oder Stiftungen etc. realisiert. Aber ansonsten ist das eben relativ dünn.
Die Jury beschreibt euren Ansatz ja auch als politische Ökologie der Nässe. Meine Frage, ob ihr euer Projekt als politisches Projekt seht, ist, glaube ich, beantwortet.
Also ich glaube, es ist jetzt kein explizit politisches Projekt, aber es hat natürlich politische Implikationen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das hat aber eigentlich Raumplanung im erweiterten Sinne immer. Also die Verteilung von Raum und auch der damit verbundenen ökonomischen Werte ist eigentlich immer ein politischer Prozess. Insofern würde ich die Frage mit Ja beantworten, aber eben halt auch generalisieren wollen, dass es eigentlich immer politisch ist.
Ja. Ja, euer Entwurf versteht Planung als offenen Prozess, habt ihr eben beschrieben, statt als fertiges Ergebnis. Wie arbeitet ihr nach diesem Projekt weiter? Erforschend, entwerfend oder schon in konkreten Umsetzungen?
Ja, so eine, eigentlich alles. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so, dass es, dass wir jetzt auch zu viert sind, wir uns auch diese verschiedenen Perspektiven gerne beibehalten wollen. Also wir arbeiten alle in Planungsbüros auf der einen Seite. Wir sind aber auch fast alle in universitären Kontexten tätig und ja, haben auch verschiedene Projekte jetzt auch nach dieser Arbeit nochmal gemacht, auch in verschiedenen Konstellationen, auch nochmal mit anderen Leuten teilweise. Wo es schon, ja, oder so ein Stück weit, wo es uns schon darum geht, auf der einen Seite eine Haltung zu bewahren, die, glaube ich, jetzt, oder wo diese Arbeit auch die Grundlage ein Stück weit war, über die wir jetzt heute geredet haben, aber eben auch zum Teil immer wieder dahin zu kommen, dass man halt auch sich der, ja, auch einer Umsetzungsfähigkeit der Projekte dann halt auch näher kommt. Genau, und insofern würde ich sagen, alles, also auf der einen Seite dieses Konzeptionelle, vielleicht auch Akademische, bleibt uns hoffentlich erhalten und gleichzeitig eben aber auch mehr Projekte zu machen, wo man halt dann wirklich auch in die Realisation gehen kann.
Und Moritz, du bist jetzt in der Schweiz?
Genau, ich bin aktuell in der Schweiz und treffe mich hier mit Leuten für spannende neue Projekte. Also wir sind immer total offen, auch mit neuen Menschen in Kontakt zu treten, Lust haben, gemeinsam mit uns auch mal über den Tellerrand zu schauen, Projekte zu erarbeiten, zu realisieren. Wie David schon angesprochen hat, ich glaube, das macht Projekte so interessant, wenn sie diese Bandbreite abdecken, eben einmal mit der Theorie auf der einen Seite, dann aber auch zu gucken, wie weit ist das wirklich realistisch und welche Parameter muss man anpassen, damit es auch umsetzbar ist. Und genau, wir freuen uns über Leute, die Interesse haben, auch mit uns in Kontakt zu kommen. Wir sind selber in einem Netzwerk aktiv, wir vier, was wir gegründet haben, das heißt Space and Practice. Das ist noch so ein bisschen im Aufbau, aber wir freuen uns da auf jeden Fall auf Leute, die Lust haben und interessiert sind, da mitzuarbeiten. Und ja, von theoretischen Diskursen über Wettbewerbs bis zu Hands-on-Interventionen in der Stadt mit uns Dinge zu realisieren.
Super. Ja, da wünsche ich euch ganz viel Erfolg damit weiterhin. Und danke euch vielmals für das Gespräch, David Seitz und Moritz Wette.
Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal.
Und das war's für heute. Voller Vorfreude starten wir ins neue Wettbewerbsjahr des Heinze Architektur Awards 2026. Der Wettbewerb fokussiert erneut Bauwandel und nachhaltige Architektur mit einer unabhängigen Fachjury und transparenten Preiskategorien. Die ersten Projekte sind bereits im Rennen um ein Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro. Wir laden euch ein, eure innovativsten Projekte, die ökologisch, funktional und ästhetisch überzeugen, der renommierten Fachjury zu präsentieren. Macht mit unter www.heinze.de/award. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architektur Funk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion, Kerstin Kuhnekart, Executive Producer, Andreas Göppel, Producer, Projektmanagement, Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing, Kerstin Kuhnekart, Design und Visual Assets, Heinze Media, Social Media Content, Claudia van Ravenstein, im Auftrag der Heinze GmbH 2026.